Wir wollen heute eine Fortsetzung des Themas, das wir vor 3 Wochen schon mal behandelt haben, bieten. Gewissermaßen ein Update von Israels Krieg im Gaza sowie der diplomatischen Machenschaften, die andere interessierte Staaten damit verknüpfen. Auch dieses Mal gliedert sich unser Vortrag in die beiden Abteilungen Verarbeitungen des Krieges und seine Resultate in der hiesigen Öffentlichkeit sowie eine Klarstellung über die militante Raison des Staates Israel und die sich darum rankenden internationale Diplomatie. Beides fällt nämlich keineswegs zusammen. Die öffentliche Aufbereitung dieses Krieges und sachdienliche Auskünfte über seinen Grund. Heute im Studio Heinz Scholler, Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt, und Micke. Ich denke, Micke, du wolltest beginnen mit dem ersten Teil, Verarbeitung des Krieges und seiner Resultate in der hiesigen Öffentlichkeit.
Genau. Kriege, zumal wenn sie sich in einer weltpolitisch so hochinteressanten Gegend wie dem Nahen Osten ereignen, wie der Gaza-Krieg um die Jahreswende 2008-2009, erregen die Gemüter der politisch mitdenkenden Menschheit und werfen für diese eine Menge Fragen auf. Festzustellen ist allerdings, dass die Fragen und daher auch die Antworten darauf einem festen Schema folgen, das leider mehr über den Charakter der moralischen Aufgeregtheit des anteilnehmenden Publikums und über die Abgebrühtheit und Abgeschmacktheit dieses Publikums verrät, als über den Krieg, seinen Grund und seinen Zweck. Mit der allergrößten Selbstverständlichkeit wird da nämlich als erstes die Frage nach der Legitimität des Kriegs aufgeworfen, auf Deutsch, ob der Krieg gerechtfertigt ist. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, dieses wohlgemeint optimistische Motto einer längst ehemaligen deutschen Friedensbewegung, die seinerzeit noch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit die Haltung unterstellt hat, dass Krieg scheiße und abzulehnen ist, ist offenbar gründlich aus der Mode gekommen. Vielmehr scheint heutzutage das Allerwichtigste zu sein, ob der Krieg einen guten Grund hat, mit dem man sich, Bauchschmerzen hin, Bauchschmerzen her, anfreunden kann. Und ist die Frage erst einmal so gestellt, wird man auch schnell fündig. Im vorliegenden Fall gelangt die übergroße Mehrheit zu dem Resultat, der Lagedefinition des israelischen Staates zuzustimmen, die da lautet: Wir haben ein Recht auf Selbstverteidigung gegen den Raketenbeschuss einer Terrororganisation. Gerade so, als wäre die Sichtweise einer der beteiligten Kriegsparteien schon die Wahrheit über die Sache und der Krieg würde deshalb in Ordnung gehen.
Hat dann die deutsche Öffentlichkeit erst einmal ihre durch Israels Militanz nicht zu erschütternde Parteilichkeit für die Kriegspartei Israel klargestellt? Also die geht so: Israels Krieg ist gerecht und die Opfer, die auf Israels Konto gehen, die fallen also allemal für eine gerechte Sache an. Ist diese Sorte Parteilichkeit erst einmal klargestellt, dann darf auf dieser soliden Grundlage durchaus auch mal kritisch nachgefragt werden. Bloß worin dann die Kritik überhaupt bloß noch besteht? Nachgefragt werden darf, ob an Israels Kriegsführung alles mit rechten und sauberen Dingen zugeht. Eine beliebte Übung. Eine ganze Öffentlichkeit formiert sich quasi als Gesellschaft für die Zensur moralisch billigenswerter oder in Zweifel zu ziehender Kriegshandlungen. Und stellt so unappetitliche, hochmoralische Fragen, wie die nach legitimen und illegitimen Opfern. Die illegitimen fallen dann unter den Zivilisten an, während die Kombattanten sozusagen natürliches Kanonenfutter sind. Oder die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Tötungsmittel. Dagegen will ich zwei Einwände sagen. Erstens, wie gesagt, die Kiste mit der Verhältnismäßigkeit ist ein arg unappetitliches und zynisches Gewerbe. Ab wie viel gemeuchelten Kindlein war es denn unverhältnismäßig? Und wenn gemeuchelte Kindlein schon für Unverhältnismäßigkeit sprechen, dreht sich aber dann dieses Verhältnis nicht gleich wieder um, wenn Israel namhaft macht, dass Hamas-Typen die Kindlein als Schutzschild missbrauchen. Ja, Leute, in solcher Art Fragen treibt man sich um, wenn man Kriege nur über die Verhältnismäßigkeit ihrer handwerklichen Ausführung blamieren will. Nix Ablehnung von Krieg, sondern Hochhalten der Vorstellung vom sauberen Krieg, quasi die Ehrenrettung des Kriegs vor seinen Brutalitäten. Zweiter Einwand. Die Verhältnismäßigkeitsfrage ist in Hinsicht auf die Beurteilung der tatsächlichen, professionellen Kriegsführung und deren Zweckmäßigkeit für die wirklichen mit Krieg verfolgten Zwecke schlichtweg sachfremd. Also zum Beispiel, dass Israel mit seinen hochmodernen Präzisionswaffen nicht nur für ein paar hundert Hamas-Kämpfer bis hinauf in deren Führungsspitze den Kopf vom Körper wegsprengt, das letztere war ein Zitat vom Stern, sondern auch etwa 1000 Zivilisten über die Klinge springen lässt und die komplette Grundlage eines zivilen Lebens im Gaza komplett zerstört. Das gibt für Gemüter, die mit moralischen Verhältnismäßigkeitsabwägungen befasst sind, keinerlei Hinweis her auf den Zweck israelischer Abschreckungspolitik. Also zum Beispiel auf die Ausrottung eines feindlichen Willens samt seiner Infrastruktur in der Bevölkerung und das auch noch exemplarisch gemeint an die Adresse noch ganz anderer Feinde Israels. Dazu erzählen wir hernach im zweiten Teil noch mehr. Stattdessen rechten die Verhältnismäßigkeitsreinis über eine korrekte Kriegsführung, mit der auch sie ihren Frieden schließen können, wenn sie ihre Haltungsnoten verteilen, also zum Beispiel weißer Phosphor scheiße, roter Phosphor klasse. Allerdings, für diesen Zynismus können solche humanistischen Amateure in Sachen Kriegsbeurteilung sogar noch sich aufs moderne Kriegsrecht berufen und dieses zu Rate ziehen. Über dieses moderne Kriegsrecht belehrt uns zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine vom 24. Januar wie folgt, Zitat, ein gezielter Beschuss von zivilen Zielen ist also unzulässig. Ebenso die Bombardierung eines militärischen Ziels, bei der unverhältnismäßig viele zivile Opfer zu erwarten sind. Nur, soweit die Leiden der Zivilbevölkerung in einem angemessenen Verhältnis zu den angestrebten militärischen Zielen stehen, können Opfer unter der Zivilbevölkerung gerechtfertigt werden. Zitat Ende. Tja, das ist modernes Kriegsvölkerrecht. Das gibt doch dann mal einen vortrefflichen Fall für die internationalen Gerichtshöfe her, wenn sich Menschenrechtler mit Kriegsherren über die Angemessenheit von Leid unter der Bevölkerung zu angestrebten militärischen Zielen streiten. Das wird die 1300 Toten, die mittlerweile im Gaza angefallen sind, aber total freuen. Freilich sollte man dabei dann schon noch in Rechnung stellen, dass bei diesem modernen Kriegsrecht und seinen auserlesenen Zynismen das anteilnehmende Resonieren von öffentlichen Zeitungen oder von privaten Stammtischen über solche Art Fragen gar nicht den Zweck der Veranstaltung darstellt, sondern bloß eine angenehme Nebenwirkung. Angenehm für die Hauptnutznießer und Veranstalter des Kriegsvölkerrechts. Und das sind allemal die Chefpolitiker, die Chefmilitärs und die Chefdiplomaten. Die haben sich mit dem modernen Kriegsvölkerrecht nämlich ein zusätzliches Handwerkszeug zur kriegerischen Durchsetzung ihrer Macht und ihrer Interessen geschaffen, was nicht zuletzt die jeweiligen Kriegsverlierer an den Kriegsverbrecherprozessen zu spüren kriegen, die Sieger ihnen machen.
Schon vor 3 Wochen auf dem Höhepunkt des Kriegsgeschehens im Gazastreifen wurde von einigen kritischen Geistern, die zu Israel halten, eine weitere skeptische Frage gewälzt, nämlich die, wie es denn um die Erfolgsaussichten des israelischen Feldzuges gegen die Hamas bestellt sei. Und das ist ja auch ein aparter Gesichtspunkt sowie ein Höhepunkt in der Kunst konstruktiver Kritik, Kriege danach zu beurteilen, ob die Kriegsfürsten, die Kriegsherren das angestrebte Ziel, von dem unsere Kritiker übrigens gar nichts weiter groß wissen wollen, auch zu ihrer und zu der des Kommentators Zufriedenheit erreichen. Und schon vor 3 Wochen, das haben wir schon damals aufgegriffen, wurden Zweifel laut. Und nun sehen sich solche Geister endgültig bestätigt. Ich habe ein Zitat gefunden in der Süddeutschen Zeitung vom 19. Januar. Da möchte ich mal das Wichtigste zum Besten geben. Also Zitat: Seit Wochen ist die halbe Welt damit beschäftigt, den Gaza-Krieg durch eine anhaltende Waffenruhe zu ersetzen. Doch die Herrscherin über Krieg und Ruhe bleibt die Hamas. Was eigentlich hat Israels Vergeltungsoffensive, was hat der Gaza-Krieg gebracht, außer mehr als 1300 Tote, mehr als 5300 Verletzte und eine relativ unsichere Krisendiplomatie? Israels Regierungschef Ehud Olmert verkündet, das Ziel der Offensive sei erreicht worden. Doch bislang ist er eine Erklärung schuldig geblieben, was das Ziel des Krieges gegen Hamas überhaupt gewesen ist. Der angebliche Sieg Israels, von dem Olmert spricht, ist in Wahrheit eine Niederlage. Die Offensive hat Hass und Wut gesät und Israel Unsicherheit gebracht. Der Krieg gegen die Zivilbevölkerung, der Krieg in Gaza war überflüssig. Zitat Ende. Naja, das ist schon starker Tobak. Nicht nur, dass dieser SZ-Kommentator sich keine Erklärung des israelischen Feldzugs in Gaza erlauben mag, es sei denn der oberste Kriegsherr, Israels Regierungschef Olmert nämlich, diktiert sie ihm in die Feder, und eine solche Dienstleistung aus Jerusalem muss der unabhängige Journalist aus München bisher vermissen. Als gescheiten und von ihm dann wohl geteilten Kriegszweck kann er sich nur vorstellen, dass die Hamas keinen Mucks mehr von sich gibt. Und was muss er nun feststellen? Die Hamas existiert auch weiterhin als Rumpfmannschaft und kann noch alle 8 Tage eine Qassam-Rakete abfeuern, wie vor 2 Tagen zum Beispiel. Was für ihn offenbar gleichbedeutend damit ist, dass die Hamas die Herrscherin über Krieg und Ruhe bleibt. Das ist einerseits ein schlechter Witz. Schließlich weiß Israel, dass erstens nach mehrwöchigem asymmetrischen Dauerbeschuss des kompletten Gazastreifens einen einseitigen Waffenstillstand verkündet und damit auf Folgendes Wert gelegt hat: Der von Israel bekriegte Feind ist so weit außerhalb jedes Aktes angesiedelt, der irgendwie als eine Anerkennung und Legitimierung ausgelegt werden könnte, dass noch die Kundgabe des Grades seiner Niederlage, wie er Israel schmeckt, ein betont einseitiger Willensakt von Israels geraden Gnaden sein muss. Israel hat darüber hinaus zweitens alle Welt wissen lassen, den Krieg gegen die Hamas jederzeit wieder heiß werden zu lassen unter der Parole: Jede Qassam-Rakete wird mit zehnfacher Feuerkraft vergolten, so wie man es auch gestern wieder in den Zeitungen nachlesen konnte. Bloß, was zählen schon solche Fakten angesichts des ziemlich totalitären Kriegsideals des SZ-Kommentators? Wenn 1300 Tote und mehr als 5300 Verletzte nicht dazu führen, dass der politische Wille der Palästinenser im Gazastreifen mit Stumpf und Ziel ausgerottet ist, dann hat die Vergeltungsoffensive Israels nichts gebracht und ist in Wahrheit eine Niederlage für Israel. So jedenfalls die Perspektive des SZ-Kommentators. Der Gaza-Feldzug war laut diesem Mann sogar kontraproduktiv. Statt totalen Frieden als Frucht eines totalen Sieges habe er bloß Wut und Hass bei den Palästinensern gesät. So kann man also offenbar auch sein Bedauern über Tote und Verletzte zum Besten geben. Die Überlebenden der absichtsvollen Kollateralschäden sind sauer auf deren Urheber. Das kann doch nicht in dessen, also Israels, Sinn sein. Ein hübscher Höhepunkt also der hierzulande üblichen Kritik an Israel, die sich überhaupt bloß sehen lassen mag, wenn sie als Maßstab der Kritik einen noch totaleren Erfolg Israels als der israelische Generalstaat selber in Anschlag bringt und Israel dann daran zu blamieren beliebt.
Ja, es gehört hierzulande also nicht zum Repertoire gebildeter Öffentlichkeitsarbeiter, Krieg als das zu nehmen, was er ist, nämlich als Mittel der Wahl zur Durchsetzung der politischen Absichten seiner Urheber. Und zwar als schiere Destruktionskraft in Gestalt von stehenden Heeren, Luftwaffen und Marinen, absichtsvoll vorgehalten und bedarfsweise zum Einsatz gebracht. Krieg ist die organisierte Gewalt zur Brechung eines anderen politischen Willens, zu dessen Repression eines Willens, der als Hindernis der eigenen Zwecke eliminiert werden soll. Und zwar ohne jede Bremse durch Moral und Völkerrecht. So lange wie nötig, so brutal wie nötig, so zielgenau oder auch so zielungenau wie nötig. Wie es ja auch im vorliegenden Fall des Gaza-Kriegs die Chefs von Israel immerzu betont haben. Nein, diese Betrachtungsweise von Kriegen, die ist nicht die Sache der hiesigen Öffentlichkeit. Stattdessen gehört es dort zum guten Ton, einer der Kriegsparteien, der von uns Favorisierten, versteht sich, mit Tipps und guten Ratschlägen zur Seite zu springen. Ein Beispiel dafür entnehme ich der Frankfurter Allgemeinen vom 22. Januar. Zitat: Die Israelis scheinen sich angesichts der Umstände damit abgefunden zu haben, dass es zurzeit nicht einmal einen kalten Frieden geben kann, sondern bestenfalls einen verlängerten Waffenstillstand, der die unmittelbare Bedrohung ihrer Städte vermindert. Sie sollten jetzt nachholen, was sie bisher versäumt oder durch harte Kontrollen verhindert haben. Doppelpunkt. Im Westjordanland, wo die Fatah regiert, müssten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so weit verbessern, dass die palästinensische Bevölkerung den Vorteil eines friedlichen Arrangements mit Israel erleben kann. Zitat Ende. Nun ja, ein bisschen blöd sind solche Ratschläge allemal. Warum sollten eigentlich die Israelis jetzt nachholen, was sie bisher ewig durch, wie die FAZ selber sagt, durch harte Kontrollen verhindert haben? Glaubt der Mann von der FAZ denn allen Ernstes, die Israelis hätten es in den letzten 60 Jahren, inklusive von 7 Kriegen, versäumt, den Palästinensern ein bisschen Kapitalismus zu spendieren und sie auf diese Weise friedlich zu stimmen? Denn den Palästinensern irgendeine Abart von Weltmarktwirtschaft zu spendieren, das ist schließlich die alleräußerste Wohltat, die ein FAZ-Schreiber sich vorstellen kann. Also den armen Leuten die Segnungen der von der Marktwirtschaft weltweit erzeugten Armut zu verordnen. Aber das nur nebenbei. Verräterisch ist jedenfalls das Ideal, das der FAZ-Kommentator hier zum Besten gibt. Er meint nämlich, kundtun zu müssen, dass er eine bessere Alternative zur Durchsetzung des Zwecks kennt, den Israel bisher mit Krieg erreichen wollte. Eben das lästige Problem der störenden Palästinenser loszuwerden. Ein wenig Wirtschaft fällt dem FAZ-Mann da ein. Und nicht etwa, damit die Leute im Westjordanland, warum eigentlich nicht in Gaza auch, genug zu beißen haben, sondern nur dafür und soweit, dass sich alle Palästinenser mit der waffenstarrenden Macht Israels, die sie seit 60 Jahren drangsaliert, arrangieren. Die politische Organisation der Palästinenser, der Abbas und seine Mannschaft, die diesen Kotau vor Israel gemacht hat und sich damit begnügt, als Ordnungshüter das Überleben der Palästinenser mitten im, wie die FAZ sagt, kalten Frieden, mehr schlecht als recht zu organisieren. Also diese politische Organisation der Palästinenser, eben den Abbas und seine Mannschaft, die sich da als Kollaborateur Israels hergibt, die gibt es ja schon. Zumindest in den Augen des deutschen Ratgebers. Und dieser deutsche Sachverständige, der kennt sich so gut mit der Sachlage aus, dass er bei seinem guten Rat an Israels Führung vollständig ignoriert, wie Israels Führung sich zu dieser Sachlage längst geäußert hat, und zwar praktisch und propagandistisch geäußert hat. Israel stellt der Abbas-Mannschaft nämlich nicht die mindeste Gegenleistung für deren Unterwerfung unter die von Israel gewaltsam hergestellten Fakten in Aussicht, sondern sie erweitert nur beispielsweise noch jeden Tag die israelischen Siedlungen im Westjordanland, inklusive der Drangsalierung, die die israelischen Siedler den dortigen Palästinensern antun, wovon übrigens auch die FAZ von Zeit zu Zeit Bericht erstattet. Also von wegen Belohnung für, wie der FAZ-Schreiber sagt, friedliches Arrangement mit Israel. So ein Quatsch. Israel stellt an Abbas klar, dass ausschließlich Israels Staatsräson darüber befindet, was einer Palästinenser eigenen Verwaltung des palästinensischen Elends im Interesse von Israels Sicherheit zukommt.
Ja, das waren ja schon erste Hinweise zur Lage dort unten selber, zu der Sache, die da eigentlich kriegerisch ausgetragen wird. Das soll auch jetzt den zweiten Teil unserer Sendung ausfüllen. Und ich will mal folgendermaßen die Sache nochmal beginnen. Wenn Israel nach 22 Tagen asymmetrischer Kriegsführung gegen die Hamas im Gazastreifen einen einseitigen Waffenstillstand verkündet und zugleich damit droht, den Krieg jederzeit wieder heiß werden zu lassen, stellt Israel nicht nur gegenüber den Palästinensern, sondern überhaupt und weltöffentlich klar, worin es sein Existenzrecht und seine Sicherheit definiert. Im Gazastreifen, und nochmal der Hinweis, dort leben immerhin 1,5 Millionen Palästinenser, die übrigens neulich in freien und geheimen Wahlen der Hamas zur Mehrheit verholfen haben. Also im Gazastreifen so die Definition Israels von seinem Existenzrecht und seiner Sicherheit. Im Gazastreifen darf sich kein politischer Wille mehr bemerkbar machen, der sich auch nur in irgendeiner Weise gegen Israel richtet. Und das ist kein bescheidener Standpunkt. Israel betrachtet nämlich den Gazastreifen als seine Sicherheitszone. Und das heißt, dass das dort lebende Volk inklusive seiner dort herumvorwerkenden politischen Parteien, nur nochmal, um das klar zu machen, das sind immerhin seit Jahrzehnten die Leidtragenden von Israels Staatsgründung und darauf folgender ausgreifender Vorwärtsverteidigung, die Israels Erfolge mit einem trostlosen Lagerleben und ständiger Bedrohung durch Israels Militanz ausbaden. Also nochmal, Israel betrachtet den Gazastreifen als seine Sicherheitszone und das dort lebende Volk inklusive der dort herumvorwirkenden Parteien haben die alles überlagernde Priorität zu befolgen, Israels Sicherheit zu gewährleisten. Und worin diese besteht, diese Sicherheit, bestimmen allein die Israelis. Nun, es mag ja sein, dass die Hamas-Kämpfer, die Fanatiker eines Staatsgründungsprojektes unter palästinensischem Vorzeichen sind und dass diese Hamas-Kämpfer nicht mit Israel verhandeln wollen. Nur, der Grund dafür, da ist Israel betont, keine Abmachungen mit dem Kriegsgegner getroffen zu haben, liegt allemal darin, dass es Israel seine Sicherheitslage aus eigener Machtvollkommenheit bestimmt. Und das heißt eben an die Adresse der Palästinenser, die das Pech haben bzw. hatten, das Gelände zu bewohnen, das Israel für sein Staatsprojekt in Anspruch nimmt. Sie stören. Die Palästinenser stören. Und sie werden, solange sie Israels Feindseligkeit mit wie auch immer unterlegener Gegengewalt zu beantworten suchen, zum Objekt der überlegenen israelischen Militanz. So definiert sich Israels Sicherheitsinteresse gegenüber seiner palästinensischen Nachbarschaft. Dem palästinensischen Widerstandswillen gehören dort, wo er sich regt, seine Mittel abgenommen, seine Waffen wie auch seine gesamte Infrastruktur zerstört. Und wenn dazu in Israels Optik zumindest potenziell alle Insassen und alles Inventar des Gazastreifens zählen, dann kommen Land und Leute eben unter die Räder des israelischen Sicherheitsinteresses.
Quittiert man die offizielle Lagedefinition Israels nicht sofort mit einem verständnisvollen Kopfnicken, Israel müsse sein Existenzrecht gegen die terroristischen Angriffe der Hamas mit ganz viel überlegener Kriegsgewalt verteidigen, dann lässt sich dieser Lagedefinition der Standpunkt Israels in seiner ganzen imperialistischen Schlichtheit und Brutalität entnehmen. Israel sieht sich nicht nur so, es praktiziert nun schon seit 7 Kriegen gegen seine nähere und weitere arabische Umgebung, seine Rolle als von Feinden umgebener Frontstaat, dessen Sicherheit nur dann gewährleistet ist, wenn Israel seine militärische Vormachtstellung im Nahen Osten gegen alle nichtstaatlichen und staatlichen Konkurrenten laufend unter Beweis stellt. Mit seiner Bekämpfung der Palästinenser zielt Israel immer schon auch über diese hinaus. Es versteht seine Feldzüge und flankierende Abriegelungsmaßnahmen gegen die Palästinenser von jeher auch exemplarisch. Interessenten, vor allem staatliche Interessenten an der Seite der Palästinenser, die sollen die Behandlung, die Israel den Palästinensern angedeihen lässt, auf sich beziehen. Und das heißt, sich von den Leistungen der israelischen Gewaltmaschinerie abschrecken lassen. Insofern ist Israel auch gar nicht damit zufrieden, der Hamas eine empfindliche militärische Schwächung inklusive sämtlicher ziviler Kollateralschäden zugefügt zu haben. Ganz offiziell geben die Olmerts, Livnis und Baraks kund, dass das Sicherheitsbedürfnis ihres Staates erst dann zufriedengestellt ist, wenn den Hintermännern der Hamas das Handwerk gelegt ist, und die wohnen laut Auskunft Israels bekanntlich im Iran und in Syrien. Und da spielt es dann auch gar keine Rolle, ob die vergleichsweise höchst bescheidene Bewaffnung der Hamas mit ihren Qassam-Raketen da überhaupt für ein intensives wie extensives Sponsoring durch Iran und Syrien spricht. Es ist, immer aus der Sicht der Staatsdoktrin Israels, genau umgekehrt. Weil diese Staaten, Iran und Syrien, die von Israel beanspruchte Vormachtstellung im Nahen Osten nicht anerkennen und, anders ausgedrückt, die in Jerusalem definierten Sicherheitsbedürfnisse Israels nicht vorrangig in die Agenda ihres staatlichen Handelns aufnehmen, sind sie, die Hintermänner der Hamas, Iran und Syrien, die eigentlichen Terroristen, denen das Handwerk zu legen ist. Die Verteidigung des Existenzrechts Israels, das den Juden eine friedliche Heimstatt bieten möchte, das ist nun mal alles andere als eine zurückhaltende und bescheidene Angelegenheit. Für Israel jedenfalls ist dieses Ziel, ohne eine komplette Neuordnung des Nahen und Mittleren Ostens nicht zu haben. Und eine Zwei-Staaten-Lösung, also eine Zwei-Staaten-Lösung, die diesen Namen im Sinne einer irgendwie gearteten Gleichrangigkeit zwischen Israel als regionaler Vormacht und einem organisierten politischen Palästinenserwillen verdienen würde, Also eine solche Zwei-Staaten-Lösung kommt für Israel schon einmal gar nicht in Frage. Für die Palästinenser, da hat Israel den Status eines Homelands vorgesehen. Der Vergleich stammt nicht von uns, aber er läutet uns ein, dieser Vergleich mit den früheren Zuständen im Südafrika der Apartheid. Also einen solchen Status für die Palästinenser hat Israel vorgesehen, mit autonomer Verwaltung, die gerade so viel darf, wie ihnen von den israelischen Sicherheitsbehörden jeweils zugestanden wird. Die Organisation des Überlebens dieser Leute, die hat ein Abfallprodukt des israelischen Sicherheitsinteresses zu sein und nicht etwa umgekehrt.
Damit stößt Israel nicht nur die islamische Welt vor den Kopf, nicht nur Iran, Syrien und andere. Demonstrativ stellt Israel ganz allgemein klar, dass es sich von keiner anderen Macht oder Institution bremsen und in der Vollstreckung seiner Ziele relativieren lässt. Jedenfalls so lange nicht, als Israels Hintermann, der praktischerweise gleich die Weltmacht USA ist, ihm politische und militärische Rückendeckung gewährt. Ich will das mal kurz erläutern an einer Sache, die immer wieder auch hier in der Öffentlichkeit breitgetreten worden ist. Einrichtungen der UN im Gazastreifen wurden ja ganz munter mit Präzisionswaffen beschossen und zerstört. Dass Lebensmitteldepots und Schulen der UNO bzw. deren Umgebung als Zufluchtsstätten für Kinder, Frauen und Kämpfer der Hamas hergehalten haben, was angesichts der Größe des Gazastreifens kein Wunder ist. Naja, das ist für Israel auf jeden Fall kein Hindernis gewesen, wenn es ans Bombardieren ging, sondern umgekehrt. Für die Israelis war das einmal mehr der Beweis für eine ganz besondere Perfidie der Hamas und zweitens der Beweis, wie wenig sich Israel auf die UNO verlassen kann, wenn sie sich doch so, aus der Sicht der Israelis, von seinen Feinden so instrumentalisieren lässt. Also vergreift sich Israel ganz demonstrativ an UN-Einrichtungen in Gaza, um klarzustellen, dass es auf die Machtworte einer in der UN versammelten Völkerfamilie, sprich den Willen der dort agierenden Staaten, nicht hören muss. Dass diese Staaten also an die Adresse Israels auch gar keine Machtworte auszusprechen imstande sind. Eher umgekehrt, die kriegerischen Fakten, die Israel setzt, dann nachträglich als legitime Rechte Israels in den Verkehr der Staatenwelt einbauen sollen. Klar, diese Sorte Klärung von internationalen Machtfragen schmerzt eine ganze Menge von UN-Mitgliedern, weil sie zulasten ihrer Kompetenz in Sachen rechtsetzender Gewalt auf der Welt geht. Dazu sagt der Heinz jetzt noch ein paar Takte.
Ja, gemeint ist jetzt vor allen Dingen diese Sorte Staatengattung, die notorischen Mittelmächte, die trotz ihrer Mittelmacht auf Weltaufseherambitionen nicht verzichten wollen. Also diese Mittelmächte, die ihren Sitz in Berlin, Paris und London haben, die sehen sich jetzt mit einem Krieg konfrontiert, bei dem sie total ausgemischt sind. Angesichts der Entschlossenheit Israels, seinen noch gar nicht staatlichen Gegner, die Hamas, aus dem Weg zu räumen, Und angesichts der brachialen Gewalt, mit der Israel dieses Ziel verfolgt, ist der eigentlich immer schon ziemlich dürftigen Geschäftsgrundlage der europäischen Diplomatie vollends die Grundlage entzogen. Dass es im Nahen Osten nämlich um so etwas ginge wie die Vermittlung zwischen Israelis und Palästinensern, zwecks deren einvernehmlicher Koexistenz, die dann natürlich unter europäischer Moderation zustande kommt und für die Weltordnungskompetenz der europäischen Mittelmächte spricht. Früher, da konnten die europäischen Staaten noch auf die von ihnen finanzierten Hafen und Flughafen im Gaza als Anhaltspunkt für ihr politisches Mitspracherecht in der Region deuten. Naja, Hafen und Flughafen, die hat ihnen Israel schon in früheren Kriegen weggebombt. Und deswegen ist in der Gegend erstmal nichts mehr übrig, worin sich der Einmischungsanspruch der europäischen Staaten vergegenständigen ließe. So entdecken die Sarkozys und Steinmeiers dann nach 3 Wochen Gemetzel, dass sie kein palästinensisches Blut sehen können. Freilich ohne die von ihnen unterschriebenen Rechtfertigungstitel für das Gemetzel, das Selbstverteidigungsrecht Israels gegen palästinensischen Terror, aus dem Verkehr zu ziehen. So sind die Opfer des Kriegs in der europäischen Optik dann doch noch für etwas gut, nämlich als Berufungstitel dafür, dass die Weltordner aus Europa zu Recht darum ringen, ihrer Ausmischung an diesem prominenten Schauplatz der imperialistischen Disziplin Weltordnung etwas entgegenzusetzen.
Naja, und diese Fortsetzung spricht dann auch Bände. Aus der Not, dass die europäischen Vermittlungsbemühungen für einen Frieden im Nahen Osten dadurch konterkariert werden, dass Israel eine der Parteien, mit der es etwas zu vermitteln gäbe, nämlich die Palästinenser, beseitigt. Da versuchen die Europäer, mehr oder weniger begeistert, eine Tugend zu machen, indem sie der israelischen Definition der Kriegsgründe Recht geben, vollziehen sie praktisch nach, was Israel mit seinem Krieg durchsetzen will. Was sein Existenzrecht umfasst und seine Sicherheitsausmacht, wird ausschließlich in der Knesset bestimmt und hat von allen staatlichen Interessenten am Nahen Osten als unhintergehbar anerkannt zu werden. Merkel, Sarkozy, Braun, Berlusconi und andere haben das sogar noch demonstrativ unterstrichen. Nicht nur damit, dass sie am Abend nach der Verkündung des Waffenstillstands zu einem Essen mit Olmert angereist sind, sondern vor allem damit, dass sie Israel ihre logistische Unterstützung anbieten, den Waffenschmuggel für die Hamas, der heißt übrigens Waffenschmuggel, weil er von keinem der offiziell anerkannten Waffenexporteure der freien Welt stammt. Also weil sie bieten ihre logistische Unterstützung an, den Waffenschmuggel für die Hamas zu unterbinden. Sie machen sich stark dafür, dass der politische Wille der Hamas sich nicht noch einmal israelfeindlich bemerkbar machen kann. Damit, indem sie nämlich das von Israel hergestellte Kriegsergebnis als Israels neuen legitimen Besitzstand anerkennen und gleich Beiträge versprechen für die daraus resultierende legitime nächste Etappe des Kampfs gegen den Terror, den Israel führt, die Verunmöglichung des Waffenschmuggels als internationale Gemeinschaftsaufgabe. und darüber hinaus mit ein paar flankierenden Maßnahmen in Geldbeiträgen für die Aufbewahrung der Bevölkerung in Gaza, ganz ohne den bisher gepflegten Schein, dort eine staatliche Infrastruktur aufbauen zu wollen. So versuchen die Europäer, sich als imperialistische Mitgestalter in dieser Krisenregion wieder ins Spiel zu bringen. Was übrigens die israelische Außenministerin zu der Äußerung veranlasst hat, dass sie sich das Kriegsergebnis nicht durch Paris oder London verwässern lassen will. Auch eine schöne Auskunft über den erreichten Stand der Verhältnisse im Nahen Osten.
Also bleibt schließlich und endlich noch zu würdigen das Verhältnis Israels zu seinem Hintermann, zu seinem Paten, also zu den Vereinigten Staaten von Amerika, mit denen Israel seit etlichen Jahrzehnten eine ganz besondere Staatenfreundschaft pflegt. Naja, an der verbreiteten Auffassung, da wird schon was dran sein, dass die Israelis für ihren jetzigen Krieg im Gaza die letzten Amtstage der Regierung Bush-Rice ausgenutzt haben und dann noch rechtzeitig zur Inauguration seines Nachfolgers Obama so noblig waren und einen einseitigen Waffenstillstand ausgerufen haben, damit dessen Einführungsfeier nicht durch Kriegshandlungen getrübt zu werden braucht. An diesem Timing für diesen Waffengang, da wird wohl schon was dran sein. Es stimmt ja schließlich, dass die einzige Bremse für die ausgreifende Betätigung israelischer Sicherheitspolitik die USA sein könnten. Es ist ja tatsächlich so, nur mit der Protektion des jüdischen Frontstaats gegen notorische Feinde der Freiheit konnte Israel seine Position schließlich einnehmen. Gegen notorische Feinde der Freiheit, das war früher die Sowjetunion mit ihren Absichten, mit den arabischen befeindeten Nachbarstaaten Israels zu bündeln. Feinde der Freiheit, diesen Platz hat jedenfalls im amerikanischen Weltordnungsinteresse dann hinterher der islamische Terrorismus à la Al-Qaida übernommen. Also das war überhaupt das Geheimnis der jüdisch-israelisch amerikanischen Staatenfreundschaft, dass die Bekämpfung von Feinden Israels vor Ort mit der Bekämpfung der Weltfeinde, die die USA ausgerufen haben, bestens zusammengefallen ist. Das Niedermachen von Feinden, einerseits Israels, andererseits die USA, in dieser Weltgegend, und dann mit exemplarischer Wirkung auf den kompletten Rest der Welt. Das ist der Inhalt der Special Relationship zwischen Washington und Jerusalem. Und nur deswegen konnte sich Israel schließlich als die regionale Supermacht durchsetzen, die ihre nähere und weitere Nachbarschaft das Fürchten lehrt und die, was ja durchaus einzigartig auf der Welt ist, die weder auf die UNO noch auf europäische imperialistische Kaliber wie Britannien, Frankreich oder Deutschland hören muss. Diese Spezialbeziehung zwischen dem jüdischen Frontstaat und seinem Washingtoner Partner hat wiederum funktioniert. Einen auch nur leisen Einwand aus Washington hat es nicht gegeben. Und nicht von ungefähr hat es Israel ja nicht versäumt, seinen Krieg gegen die Hamas, wie auch schon gegen die Hisbollah im Libanon vor 2 Jahren, in die Weltlage einzuordnen, welche die USA seit 9/11 zur alles überragenden Tagesordnung gemacht haben, nämlich den von den USA sogenannten Krieg gegen den internationalen Terrorismus. Die israelischen Kriegsherren, die haben deshalb keine Gelegenheit verstreichen lassen, um auszuposaunen, dass das wirkliche Problem, welches sie mit den Raketen der Hamas erreicht, gar nicht in Gaza, sondern in Damaskus und in Teheran sitzt. Die Sicherheit Israels ist erst gewährleistet, wenn die Regime Irans und Syriens beseitigt sind. Mit dieser Lesart haben Olmert und Barak die eigentlichen Schurken gekennzeichnet und die sind ja auch auf der Schurkenagenda der Regierung Bush gestanden.
Also gewartet auf eine Erlaubnis aus den USA hat Israel sicher nicht, sondern dessen Einverständnis unterstellt und in seiner nächsten Umgebung neue Fakten geschaffen. Das sieht übrigens auch der neue amerikanische Präsident, der Hoffnungsträger für alle entrechteten und friedliebenden Menschen auf der Welt so. Und er hat eine neue Nahost-Initiative angekündigt. Aber wohlgemerkt, nicht etwa in der Hinsicht, dass er die von Israel hergestellten Ergebnisse vor Ort rückgängig machen will. Vielmehr schickt er seine Experten in Sachen Krieg und Frieden, als da wäre ein gewisser Herr Mitchell, der schon diverse Kriege moderiert hat, in die Region, um auch diesen Konflikt unter amerikanischer Ägide zu moderieren und vor allen Dingen ohne dabei Israel zu schädigen, vielmehr um allmählich ein Endstadium des leidigen Konfliktsherds Nahost herbeizuführen, in dem die Macht und das Recht Israels unwiderruflich feststehen, allen Nachbarn seine Sicherheitspolitik als deren Staatsraison verbindlich einzupflanzen. Und der neue Mann im Weißen Haus, Obama, denkt ebenfalls von Haus aus an die exemplarische Botschaft, die den Siegen Israels über seine Nachbarn immer innewohnt, und zwar ganz im eigenen Interesse der USA. Obama kündigt nämlich an, eine endgültige Lösung des Nahostkonflikts unter Einbeziehung Syriens und Irans anzustreben und, wie er angekündigt hat, dafür will er sogar direkte Gespräche mit Teheran nach über 30 Jahren führen. Bei dieser, also jetzt zitiere ich mal die FR, die sich da in einer ganz fahrlässigen Verharmlosung weit vorgewagt hat, bei dieser seiner Schamoffensive hat Obama freilich nicht vergessen, dass der Inhalt dessen, worüber die Diplomaten reden sollen, mit den Bedingungen zusammenfällt, die das Interesse der imperialistischen Weltmacht den staatlichen Abweichlern in Teheran und Damaskus auferlegen will. In Gestalt einer hochrangigen Mitarbeiterin, einer neuen Mrs. Rice übrigens, die heißt diesmal Susan, ließ er Teheran ausrichten, die Gespräche hätten zum Thema, dass der Iran die Forderungen des Weltsicherheitsrats erfüllt. Nebenbei mal gesagt, gegenüber dem Iran sind die offenbar verbindlicher als an die Adresse Israels, aber das nur nebenbei. Also, es liegt klar auf dem Tisch, Iran hat die Forderungen des Weltsicherheitsrats zu erfüllen. Das heißt, der Iran hat seine Bemühungen um Gaszentrifugen zur Urananreicherung und Gerätschaften für schweres Wasser endlich einzustellen. Die Ächtung Irans und Syriens als Schurkenstaaten, die sich im Unterschied zu Israel ohne amerikanische Genehmigung Massenvernichtungswaffen zulegen wollen, bleibt also aktuell. Daran ist sich Obama mit den Israelis weiterhin einig, dass es in den Händen der umliegenden Mächte von Israel keine Waffen geben darf, die dessen Stellung als unangefochtene Vormacht und Bündnispartner Amerikas im Nahen Osten relativieren.